Aber wenn du jetzt schon sagst, dass es vielleicht nicht immer so gut war, dass du deinen Mund aufgemacht hast, das finde ich zum Beispiel irgendwie gar nicht, weil du bist halt jetzt irgendwie so Teil von der Generation, die es einfach schafft, was im Damen-Skisprung zu bewegen.
Das Komische ist, dass Skisprungherren uns nicht dazu nehmen kann, aber die nordische Kombination schafft es.
Die meisten Zuschauer, jetzt, wenn man es in Oberstdorf bei der Verschanzenzone anschaut, die kriegen eh nicht mit, wer da runterspringt. Die würden das nicht sehen, dass da jetzt Damen springen.
Ja, die sagen, hey, nee, tut uns leid, wir trainieren lieber ohne Mädchen.
She happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Buongiorno, ragazzi. Prima di tutti, ripassiamo che abbiamo fatto l'ultima volta. Das ist ein Satz, den kenne ich aus zahllosen Italienischstunden meiner Schulzeit. Und warum erzähle ich euch das? Weil unser heutiger Gast viele dieser Italienischstunden mit mir verbringen durfte, wenn sie nicht gerade in der Weltgeschichte übereinander war. Hallo, Katharina Althaus.
Hi. Ah, ja, super, dass ihr da gleich mal dran erinnert werdet.
Hast du erkannt?
Ja, ja, ich habe gleich alles verstanden. Nicht.
Ein Traum. Das war immer der Aufruf, dass man irgendwas wiederholt von der Vorstellung, hinten rangezogen, immer so ein langgezogener Name. Und dann ging es halt darum, wie man ausfragen kann. Ist mir gerade wieder eingefallen. Kannst du heute noch von deinen Italienischkenntnissen profitieren?
Ich glaube, ich habe da so viele Stunden gefehlt und das war jetzt kein Fach, was mich wahnsinnig begeistert hat. Und ich glaube, ich könnte nicht mal mehr ein kompletter Satz sagen.
Aber Italienisch sprechen wäre vielleicht alles in allem eine Idee. Du hast bisher jetzt aktuell nicht so viel zu tun. Und es scheint dir nicht ganz so gut zu tun. Du sprichst sogar mit Pferden.
Durch das, dass halt bei uns jetzt irgendwie auch alles ausfällt oder ausgefallen ist, habe ich halt überlegt, was ich sonst so machen kann. Und ja, ich spreche jetzt auch mit Pferden, die mich manchmal mehr verstanden als manche andere und die auch mal anschreien kann oder sonst was machen kann, wo die ein oder andere Person mir wahrscheinlich das Böse nehmen wird. Und das machen die Pferde nicht.
Hast du schon ein Pferd richtig zusammengeschrien?
Ja, ich habe schon mal ein Pferd so richtig geschreuert in einer meiner pferdegestützten Coachings. Und ja, da ging es eben darum, dass ich mir da eine Person vorstelle und die anschreie und genau.
Das Pferd kann das verkraften.
Das Pferd kann das verkraften. Das hält so einiges aus.
So soll es sein. Jetzt haben wir die ganzen anderen ganz aus vorgelassen. Hallo in die erweiterte Runde.
Hello.
Hallo.
Kommen wir vielleicht nochmal drauf. Coco gebe ich zu dir ab. Und vielleicht für alle, die es nicht so ganz mitbekommen haben, warum der Kater vielleicht so langweilig ist und sie mit Pferden spricht.
Ja, ich kann es gerne mal erklären. Ich meine, für alle, die sich jetzt vielleicht nicht so mit Damen-Skispringen auskennen, ihr hättet ja jetzt eigentlich am Wochenende in Lillehammer euren Weltcup-Auftakt gehabt. Corona-bedingt wurde der ja leider abgesagt. Im Januar wurden auch Sapporo und Zao abgesagt. Sprich, vorübergehend gab es so ein bisschen die Annahme, dass ihr vielleicht erst Ende Januar euren Weltcup-Auftakt habt. Jetzt habt ihr den aber doch schon früher in der Ramsau in anderthalb Wochen. Aber wie sahen denn so deine letzten Wochen aus? Ich meine, zum Beispiel die Biathleten waren jetzt die letzten vier Wochen in Finnland, hatten da ihre Vorbereitung, hatten den Weltcup-Auftakt. Der Vinzi war auch oben in Finnland. Ich meine, die Alpinen sind sowieso die ganze Zeit in Österreich, der Schweiz oder Italien unterwegs. Wie sahen denn so deine letzten Wochen aus?
Ja, eigentlich haben wir uns auch ganz normal vorbereitet auf den Weltcup oder bereiten uns jetzt immer noch vor. Wir konnten bis ganz zum Schluss in Oberhofen auf Matten springen mit Eisspur, waren jetzt die letzte Woche schon in Seefeld und sind da das erste Mal auf Schnee gesprungen. Also ich habe auch schon Schneeberührung gemacht und klar sitzt man dann am Wochenende vor dem Fernseher, sieht die anderen, wie die jetzt loslegen. Und da saß ich halt die letzten Wochen erstmal noch da und dachte mir so, okay, cool, dass alle anfangen können oder fast alle außer wir. Aber ja, jetzt kam dann Gott sei Dank die ja, glückliche Nachricht, dass wir noch einen Weltcup haben dieses Jahr. Und ja, das ist jetzt erstmal so das kleine Zwischenziel, der erste Weltcup der Saison. Und ich werde mich jetzt die nächsten 1,5 Wochen nur darauf vorbereiten und hoffe, dass es dann gut startet.
Es sah ja zwischenzeitlich so aus, als geht es erst Ende Januar los. Also sprich nur einen Monat zwischen Saisonstart und der Heim-WM. Und das galt jetzt eine Weile. Das ist mit der Ramsau war jetzt recht kurzfristig. Was hat sich da denn geändert? Oder was ist da die erste Reaktion vom Team, wenn man weiß, uff, jetzt sind es nochmal gute 2 Monate mehr, bis es losgeht?
Ja, es ist natürlich schon komisch. Klar weiß jeder wegen Corona und allem, aber wenn man halt erstmal da sitzt und dann drauf wartet, bis man loslegen kann, man wäre eigentlich fit und bereit, dass es jetzt dann losgeht. Und ja, wenn die Nachricht dann erstmal kommt, dass jetzt alles mal flach liegt, dann ist es natürlich schon ein Schock für das ganze Team. Aber ja, es ist auch jetzt dann komisch, dass wir einen Weltcup haben, dann wieder 4 Wochen Pause haben bis zum nächsten Weltcup. Zum einen auch mal schön, dass ich die Weihnachtszeit so genießen kann daheim, aber klar ist komisch für uns, die ganze Zeit jetzt daheim zu sein oder nicht ja loslegen zu können. Aber ja, wir haben dann hoffentlich Ende Januar bis zur WM nur ein paar Wettkämpfe. Ich hoffe, dass da keiner mehr ausfällt und ja, dass man dann auch wirklich ja schon mal sieht, wo man steht, dass man so ein bisschen ein Bild hat, auch wer mit dann vielleicht um die Medaillen mitkämpfen kann. Und ja, ich hoffe einfach, dass eben die Wettkämpfe dann noch stattfinden.
Aber irgendwie ist doch auch ein bisschen frustrierend, oder? Ich meine, die Skisprungherren hatten jetzt bereits ihre 3. Weltcup-Station und hangeln sich jetzt so die nächsten Wochen von einem Highlight zum nächsten. Und ihr müsst irgendwie immer noch darauf warten, dass bei euch endlich mal die Saison losgeht.
Ja, klar, es ist schon irgendwo auch ein bisschen nervig, auch wenn man weiß, dass wir jetzt schon ein paar Jahre darum kämpfen, eine Vierschanzentournee zu bekommen, was die Männer natürlich jetzt dann nach ihrer Skiflug-WM, die nachgeholt wird, als Highlight wieder haben, was wir halt wieder nicht haben, dass wir wieder ein Loch haben und zwischendurch halt keine Wettkämpfe haben. Und klar ist es dann für uns irgendwie unverständlich, warum das bei den Männern alles hinhaut, bei uns nicht. Und ja, ich ärgere mich öfter drüber, aber es bringt ja eigentlich auch nichts, weil wir können es nicht ändern. Wir können dann wirklich nur zeigen, was wir drauf haben, wenn unsere Wettkämpfe starten. Und ich hoffe, das funktioniert dieses Jahr.
Zum großen Thema Gleichberechtigung kommen wir natürlich nachher auch noch. Aber fangen wir, traditionell ist zu viel gesagt, das ist jetzt die 4. Folge, glaube ich, aber mit dem Geschehen des Wochenendes an. Und können dann den Finzi vielleicht gleich mitnehmen. Bei dir war jetzt nicht so viel los am Wochenende. Ich muss aber trotzdem fragen, wie geht's meinem neuen besten Freund Uli?
Uli, dem geht's super. Der ist übrigens ein großer Fan vom Podcast. Schreibt mir immer gleich.
Liebe Grüße nochmal an der Stelle.
Ja, der ist nicht heimgeflogen, sondern der ist mit den Technikern runtergefahren mit der Fähre. Ja, dem hat es mal wieder richtig gut taugt, mit uns da oben zu sein. Und der freut sich, wenn wir ihn erwähnen hier.
So, für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, der Uli ist der ich glaube, neue Koch von euch.
Nein, nicht der neue Koch, sondern der war vor 8 Jahren oder so das letzte Mal dabei, also vor meiner Zeit. Und jetzt wieder durch Corona und durch die Situation, weil es letztes Jahr in Kusamo so scheiße war, das Essen, haben wir gesagt, ja, wir müssen da einen eigenen Koch mitnehmen und eine eigene Hütte. Das war jetzt ganz entspannt und halt eben richtig gut mit dem Uli als Koch. Da gab es immer richtig geiles Essen.
Ja, und das hat er uns dann auf einmal geschickt. Also hat der Corinna und mir auf einmal geschrieben und quasi bevor es bei euch Abendessen gab, uns geschickt, was ihr denn zum Essen bekommt. Das war natürlich einerseits sehr süß, andererseits waren wir dann sehr neidisch danach, aber bei euch dementsprechend die Heimreise wieder gut geklappt. Und schauen wir vielleicht zu dem, was stattgefunden hat am Wochenende. Katha, es steht ja vollkommen frei. Ich weiß nicht, was du vielleicht gesehen hast. Ich habe gesehen, du hast heute Skifahren, hast du noch angeschaut?
Ja, ich habe heute Skifahren angeguckt, habe dann natürlich die Skispringer verfolgt in der Schnitagil, was jetzt nicht so ein cooler Wettkampf, also ja, war schon ein guter Wettkampf, aber halt ein bisschen ein Windspiel war meiner Sicht. Ja, für ein Eisei halt schade, passiert, ist natürlich mega, mega ärgerlich, aber in dem Fall kann halt irgendwie dann doch niemand was dafür, außer der liebe Gott, der halt in dem Moment den Rückenwind geschickt hat. Aber ja, genau, habe heute nochmal Skifahren geguckt und es war irgendwie im Vormittag wie so ein Sonntag.
Also gestrickt nebenbei, ja. Respekt dafür. Aber du hast mitgeschaut, darum gerne sag deinen Teil zu allem, was du beobachtet hast. Und um Skispringen geht es ja gleich noch ganz viel. Darum fangen wir vielleicht mit einem anderen Sportart an, von der ich, Coco, es tut mir unglaublich leid, nicht so viel gesehen habe.
Ist schon enttäuschend, ne?
Ich habe mein Bestes versucht.
Aber ich verzeihe dir nochmal. Hoffentlich wird's besser nächstes Wochenende.
Kannst du uns ein Biathlon-Update geben?
Ja, kann ich sehr gerne machen. Ich fange einfach mal am Donnerstag an mit den Sprintrennen der Damen und der Herren. Bei den Herren hat Taye Bö gewonnen, hat seinem kleineren Bruder Johannes Tinnes Bö mal ein bisschen gezeigt, wo der Hammer hängt. Die letzten Jahre war es ja doch immer so, wenn Marta Foucault gewonnen hat oder Johannes Tinnes Bö ein sehr starkes Rennen gemacht hat, dann wurde es sehr, sehr schwer für die anderen. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass Taye Bö nach 3 Jahren mal wieder einen Weltcupsieg hatte. Und zwischen die Bö-Brüder hat sich so ein bisschen Arne Pfeiffer geschlichen. Der hat ein sehr gutes Rennen gemacht, ist auch fehlerfrei durchgekommen. Hatte fast ein bisschen Angst, dass er vielleicht zu schnell angegangen ist und dass er nicht ganz durchhält. Aber war auch sehr happy mit seinem zweiten Platz. Den Sprint der Damen hat Hannah Öberg gewonnen. Vor Anaïs Chevalier-Boucher, vor Alvira Öberg und fünfte wird Denise Herrmann. Die war nicht ganz zufrieden, die war ein bisschen verwundert, hatte sich sehr, sehr gut gefühlt. Sie meinte, das Material war auch nicht 100% optimal. Ja. Ich weiß nicht, hat wer von euch den Verfolger angeschaut?
Ich habe nur die eine Staffel gesehen, tatsächlich leider.
Ich habe auch nur, also kein ganzes Rennen auf jeden Fall gesehen. Bei der Herrenstaffel habe ich spät eingeschaltet und dann die Analyse danach noch gesehen. Was mir aufgefallen ist, dass das sehr, sehr viel Fernsehzeit einfach nur für die Biathlon-Analyse ist. Ob er jetzt links oder rechts daneben geschossen hat.
Ärgert man sich darüber? Jetzt euch beide gefragt, dass dann da so viel Fernsehzeit außenrum da ist dafür.
Ja gut, wenn jetzt kein Wettkampf von uns stattfindet, ist egal. Aber sonst ist es natürlich schon ärgerlich, weil ich glaube, sowohl die Kombinierer wie auch wir haben wenig Fernsehzeit. Bei uns wird ganz oft nur zum zweiten Durchgang, wenn überhaupt, eingeschaltet. Und das ist natürlich dann schon ärgerlich. Aber klar, Biathlon ist halt schon, hat halt einen anderen Stellenwert.
Stehen die Deutschen mehr drauf. Aber zum Verfolger noch, ich weiß nicht, ob das die Verfolgung war, aber Teril Eckhoff kam aus jeden Fall wieder irgendwoher, aus irgendeiner Versenkung.
Ja, die hat nämlich den Verfolger der Damen gewonnen. Die hatte ja einen sehr, sehr schlechten Saisonstart. Hat begonnen mit den Plätzen 67, 43. Im Sprint hatte sie dann eine Überraschung, da ist sie Achte geworden. Dann am Samstag kam leider wieder eine sehr verpatzte Staffel, wo sie 3 Strafrunden geschossen hat. Und dann gewinnt sie überraschend mit 4x0 den Verfolger. Kam, glaube ich, für viele sehr, sehr unerwartet, für mich auch. Und zweite wurde Marte Olsby-Reuseland. Dritte Hanna Öberg, vielleicht erwähnen wir an der Stelle noch Franzi Preuß, die von Platz 16 auf Platz 7 vorgelaufen ist. Genau. Dann schauen wir noch kurz zum Verfolger der Herren. Hier hat Sebastian Samuelsson gewonnen, das war sein erster Weltcupsieg. Das war vielleicht auch irgendwie höchst überfällig. Der war ja doch sehr stark die letzte Saison auch. Zweiter wird Fabian Kloth. Schießt 0 beim letzten Schießen, läuft eine sehr, sehr geile Schlussrunde. Hat Johannes Tinnes Bö sensationell an der Wand in Kontiolahti. Ich weiß nicht, wer die Wand kennt. Das ist ein sehr, sehr steiler Anstieg, an dem sogar die Besten der Welt ziemlich langsam aussehen. Also man will sich gar nicht vorstellen, wie steil der in echt ist. Hat Johannes Tinnes Bö noch abgehängt. Ja, dritter wird eben der Johannes und fünfter Benny Doll. Auch ein super Resultat nach seinem, ja, auch ziemlich verpatzten Saisoneinstieg.
Und dann war noch Staffel und beide, also sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, die Deutschen Dritter geworden. Genau. Gibt es da noch irgendwie mehr so zu sagen zu Samuelsson? Vielleicht noch kurz, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass die Schweden allgemein in unfassbarer Form sind. Und das zeigt sich ja weiterhin demnach wohl, bei den Damen wie bei den Herren.
Ja, absolut. Aber ich habe gehört von ihren Cheftrainer Johannes Lukas, dass die Schweden wohl, also die Nationalmannschaft, das ganze Jahr zusammen zentralisiert in Östersund trainiert. Sprich,
wenn die Nationalmannschaft das ganze Jahr komplett zusammen trainiert, kannst du dir, glaube ich, vorstellen, wie krass die sich gegenseitig pushen in jedem Training.
Das wäre auch was, was bei euch undenkbar wäre, Katar, oder? Dass Damen und Herren das ganze Jahr zusammen trainieren?
Ja, also bei uns in Oberstdorf trainieren jetzt vier von den sechs, die im Weltcup starten, zusammen. Aber klar, wir haben halt nur den anderen Stützpunkt mit der Bundespolizei, was auch ein wichtiger Stützpunkt ist. Und es wäre auf jeden Fall komisch, die ganze Zeit miteinander schon zu trainieren und dann im Winter auch die ganze Zeit aufeinander zu sitzen und zusammen unterwegs zu sein. Ich glaube, irgendwann ist dann auch mal gut und das reicht dann auch wieder.
Ich glaube, er meint auch, dass Damen und Herren einfach
im Stützpunkt sind. Damen und Herren,
das passiert bei euch ja gar nicht, oder?
Das passiert bei uns überhaupt nicht, was bei uns auch schon angesprochen wurde. Was von unserer Seite vielleicht manchmal ganz cool wäre, auch den einen oder anderen Lehrgang mit den Herren zu haben, gerade auch, weil wir da profitieren würden, auch von dem Material, aber das mögen, glaube ich, die Herren nicht ganz so gern.
Okay. Auch da kommen wir sicher noch mal kurz drauf. Wenn du jetzt keine Biathlon-Einwände mehr hast, Coco, schauen wir vielleicht noch kurz auf Ski Alpin. Und da würde ich ja wahnsinnig gerne über die Damen sprechen. Aber es gibt leider nicht sonderlich viel zu sagen.
Also, dass extrem viel Schnee in den Südalpen runterkommen ist.
Ja.
Leider bei uns nicht so viel in Oberstdorf. Aber wenn man die Bilder sieht, auch von Kira Weidle oder so, da wurde ja alles abgesagt. St. Moritz waren die, oder?
Ja, genau.
Und ja, schade. Und bei den Herren war es ja auch ähnlich. Da sind sie am Samstag gefahren im Riesenslalom in Santa Catarina. Und jetzt eben das Rennen von gestern wurde auf heute Montag verlegt. Ja, zweimal Riesenslalom, zweimal Schmid Alex sehr gut gefahren. Einmal Top 10, einmal knapp dran vorbei.
Ja, also einmal 11. und heute einmal 9.
Ja, also war echt... Habe ich mir beides angeschaut, war echt cool, wie er gefahren ist.
Was dir so aufgefallen, Katha?
Ja, ich finde es auch mega cool vom Alex, dass der jetzt so vorne mitfährt. Ich freue es mega für ihn, weil er ja doch nicht immer so eine einfache Saison hatte oder so einfach in die Saison gestartet ist. Mega cool, wie der das dieses Jahr macht. Und ich habe heute im ersten Durchgang kurz mal Schock gekriegt, dachte so, bleib stehen. Aber hat sich gut verfangen und das zeichnet ihn halt aus, dass er das dann trotzdem so runterbringt und im zweiten dann ja einfach irgendwie nochmal einen drauflegen kann. Und ja, ich freue mich für ihn.
Ja, der zweite war Wahnsinn. Also gerade oben unten hat er dann ganz gut irgendwie Tempo verloren. Aber der fährt schon auch sehr, 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 sehr fein. Wie sagt man immer, eine sehr feine Klinge. Ja, und ansonsten gefällt mir natürlich Philipp Subcic sehr gut. Der meine ich, wenn ich richtig geschaut habe, der erste Kroate überhaupt ist, der einen Riesenslalom gewinnt oder gewonnen hat, in dem Fall am Samstag. Und auch heute ganz schön lange vorgelegt hat. Anscheinend nicht.
Ja, ich habe mich auch gewundert. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, aber anscheinend nicht.
Aha, krass.
Und das war aber sonst, glaube ich, alles in allem. Also es war natürlich sehr schön zu sehen mit viel Schnee. Für Tommy Ford hat es mich auch gefreut. Heute aus Podest, der Mann, der sein möchte wie Bruce Lee. Und Marco Odermatt, der hat sich wirklich sehr süß, sehr ehrlich gefreut darüber, dass er mal jetzt ein rotes Trikot anziehen darf. Ski Alpin hat also das, was man sehen durfte, Spaß gemacht. Und dann kommen wir jetzt, glaube ich, endlich voll und ganz mit dem Rest unserer Zeit zu deiner Profession, Katha. Und es ist mir ein bisschen unangenehm, weil es geht immer erst um die Herren und dann um euch. Wir können auch andersrum starten, aber sonst können wir, weil wir schon bei Nizhny Tagil waren, da ja, kurz weitermachen.
Gern.
Und das war ja windmäßig ein absolutes Spektakel.
Ja, es waren zwei nicht einfache Wettkämpfe. Man hat es in der Quali auch schon gesehen, dass da der Wind ganz schön bläst. Kenne ich von Nizhny Tagil weniger. Wir waren auch schon ein paar Mal da. Bei uns war es Gott sei Dank immer recht stabil. Immer schweinekalt da drüben. Aber ja, es war ein ziemliches Windspringen. Ja, man hat vom Material her so einiges gesehen, bei allen Nationen, dass die da ja krass arbeiten, wo wir Damen vielleicht noch das eine oder andere abgucken können auch. Und ja, aber es hat eigentlich Spaß gemacht, den Wettkampf anzuschauen. Mich freut es für den Robert Johansson, dass der mal wieder vorne dabei war. Und ja, wie der gesprungen ist, ist schon nicht schlecht.
Chance-Rekord.
Ja, vor allem souverän gelandet, also bei der Weite mit Telemark.
Ja, da unten einen Telemark zu setzen, Chapeau.
Aber ich glaube, das hat man auch ziemlich gut gesehen gestern beim Robert Johansson. Das war so ein bisschen für das ganze Wochenende stehend, wie er im ersten Durchgang 139, glaube ich, und im zweiten Durchgang dann schafft er es nicht mehr auf den K-Punkt. Also ich glaube, die Wettkämpfe waren jetzt nicht so sportlich, waren die jetzt nicht so viel wert. Beide Wettkämpfe nicht, also der Kahle nicht so viel verpasst.
Schwer vergleichbar halt vor allem untereinander, oder?
Ja, weil der Wind war einfach, da waren immer mal wieder Rückenwindböen drin und dann hast du halt absolut keine Chance. Das hat man beim Isaac gesehen, bei dem war es natürlich extrem, aber ja, es waren extrem unterschiedlich, der Wind und natürlich Polen waren fast keine am Start, Österreich nicht. Und ja, das ist dann schon schwierig, finde ich. Also wenn man das von außen sieht, ist dann kein so schöner Weltcup mehr.
Ja, ich finde auch, es sind viele Namen im zweiten Durchgang, die man sonst im Weltcup halt gar nicht hört oder kaum hört. Und klar, das mischt sich jetzt halt alles durch den Wind, hat sich das alles ganz schön durchgemischt.
Auf jeden Fall. Ich möchte ganz kurz nachhaken beim Thema Material, weil du sagst, da wird bei einigen Nationen an einigen Sachen gebastelt, wo ihr euch was abschauen könnt. Können wir da ein bisschen ins Detail gehen? Weil wir wissen schon, es ist immer schwierig, mit Skispringern und Skispringerinnen über Material zu sprechen. Aber wenn du es schon mal ansprichst, wollen wir diese Gelegenheit beim Schopfe packen.
Also ich werde nicht alles ausplaudern, was ich so gesehen habe. Aber mir ist halt aufgefallen, dass die gerade auch von den Keilen her, von der Ski, also von Schuh und Keil her, dass sehr viele richtig stabil einfach waren. Ich denke, dass viele einfach auch alles ausreizen von den Keilen her. Die haben ja jetzt eine bestimmte Dicke.
Die müssen symmetrisch sein.
Müssen in eine Schablone reinpassen. Und da, denke ich, gehen die Herren oder viele der Herren komplett an die Grenze. Bei den Anzügen sieht man auch, dass da keiner schläft, dass die auch alles ausreizen, versuchen noch das kleinste Detail irgendwie rauszuholen und hier und da noch ein paar Zentimeter Weite rein zu basteln. Und da können wir, glaube ich, noch ein bisschen was abgucken, da unser Anzugschnitt jetzt dieses Jahr auch von der Hose her den Jungs angepasst wurde.
Okay, also machen das dann im Endeffekt dieselben Menschen beim DSV?
Ja, genau. Also wir haben eine Schneiderin hier in Sonthofen, die das macht. Und die schneidet sowohl die Herrenanzüge, die von den Kombinierern und unsere. Und da wir jetzt die gleiche Hose haben, den gleichen Schnitt, ist es, denke ich, bei allen auch das Gleiche.
Aber
sorry.
Was macht das für einen Unterschied? Also der Schnitt von der Hose, dass der jetzt gleich ist?
Bei uns waren einfach nochmal 4 Teile in der Hose mehr, also wo man mehr reinnähen musste, mehr Arbeit hatte. Für mich persönlich ist es eher besser geworden. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Weite, aber es erspart einfach auch Arbeit, dass da nicht mehr Teile reingenäht werden müssen wie sonst. Und ja, den einen liegt es besser, den anderen nicht ganz so.
Was mir noch aufgefallen ist am Wochenende, das hat Sven Hannawald, glaube ich, auch mal kurz angesprochen, aber nicht länger drüber gesprochen als Experte. Die Skispitzen, dass es da wohl, und da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht, wohl unterschiedliche Ansätze gibt, dass es manche Springer gibt, die mit einer minimalen Schaufel quasi arbeiten. Was macht das für einen Effekt? Oder warum gibt es da Unterschiede?
Es gibt halt, das ist ähnlich wie beim Ski Alpin, sage ich jetzt mal, es gibt ja Rocker normal aufgebogene Ski, und beim Skisprung ist es natürlich auch so, es gibt natürlich einen Grundski, aber vorne die Schaufel wird dann, kann man mehr aufgebogen sein und die kann weicher sein und härter sein, also für einen Springer, der vielleicht sehr direkt nach vorne springt, der braucht mehr Unterstützung. Das heißt, die Schaufel sollte mehr aufgebogen sein. Also das ist jetzt ganz grob gesagt, vielleicht zum Verständnis, dass es halt mehr Anströmung ist, dass der Ski schneller zum Körper kommt. Und eben einer, der eher steiler oben anspringt, bei dem ist es vielleicht besser, wenn der Ski flacher rausgeht und dann ist eine harte, flache Schaufel besser. Und so kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Und das ist halt individuell. Da kann man relativ viel machen oder die Skifirmen.
Wie ist das bei euch? Ihr seid, meine ich, beide bei der gleichen Skifirma. Weil man immer hört, gut, die doktern das ganze Jahr so unfassbar viel an den Keilen und an den Anzügen. Aber über die Ski wird gar nicht so viel gesprochen, aber da seid ihr auch monatelang am Testen. Wie viel wird dann gemacht und wie viel, also wo ist die Grenze zu, okay, gut, jetzt haben wir dir so viel an deinem Ski gemacht, mit dem Rest muss selber klarkommen?
Wir testen relativ wenig, sage ich mal, an den Ski. Also es ist schon mal, dass es ein Jahr gibt, wo man den einen oder anderen verschiedenen Ski testet, auch gerade. Ja, von dem Schwerpunkt her auch, wie der Ski ja in der Luft dasteht. Das wird schon mal austestet, aber bei uns jetzt nicht jedes Jahr, weil normal ist so, wenn du einmal damit klarkommst, dann gibt's schon noch so Feinheiten, aber dann wird das Grobe nicht mehr verändert. Mein Ski wurde dieses Jahr ein bisschen gekürzt, weil ich bei der neuen Vermessung ein bisschen geschrumpft bin. wurde mein Ski dieses Jahr ein bisschen kürzer. Da mussten wir dann erstmal wieder gucken, wie das mit dem Schwerpunkt passt. Und ich habe jetzt im Sommer noch, Gott sei Dank, von Fischer einen Ski bekommen, einen Assad-Ski in meiner Länge. Zwar noch nicht mit dem Schwerpunkt, aber jetzt für den Winter sind die Ski perfekt gekommen. Und ja, man merkt es halt gleich, wenn der Schwerpunkt passt, wenn das ja, von der Schaufel her passt, wenn die Härte passt, dann fühlt sich das in der Luft gleich ganz anders an. Und ich glaube, da hat jeder so, ja, sein Ding, was ihm einfach liegt. Und für mich ist es seit 2 Jahren jetzt, passt es einfach perfekt. Und ja, ich habe da jetzt auch nicht mehr so viel dran geändert, an den Ski direkt.
Wie ist es bei dir, Finzi?
Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, glaube ich. Wenn man ein Setup hat, wo, mit dem man zufrieden ist, dann ist, ich glaube, dann braucht man nicht viel rumdoktern. Und ja, bei mir ist, ich habe jetzt dieses Jahr einfach kürzere Ski, also von der Skilänge her, was mir hilft. Und sonst, ja, mit dem Schwerpunkt da, da muss man auch einfach ein bisschen testen. Ich habe da einfach verschiedene Ski, die ich teste, und es wird halt dann mit den Trainern abgesprochen, die halt sich da Gedanken machen. Und der Heinz ist da ganz, der ist da sehr gut drin, das zu sehen, was man für einen Ski braucht. Und in Absprache mit ihm werden dann auch die Ski bestellt. Und ja, aber im Endeffekt ist es dann bei Fischer auch nicht so, dass man da einen Ski bestellt und nächste Woche kriegt man den. Deswegen muss man dann auch normal zufrieden sein mit dem, was man bekommt. Und ja, also da direkt ins Detail, das wäre dann, glaube ich, ein bisschen zu, das wird dann noch keiner mehr verstehen und wäre vielleicht ein bisschen langweilig.
Okay, okay, ja, das ist noch dazu zum Thema, das dauert dann, bis die kommen. Das ist ja eh sowas, was man sich immer wieder fragt, so, wie funktioniert dieses Business, weil damit wird ja kein Geld verdient mit Skisprungski, weil wer kauft die, außer die, weiß ich nicht, wie viele es sind, vielleicht 600.000 Athleten auf der Welt, weiß ich nicht.
Und von denen kaufen ja genau, die meisten keine, also verdienen tut da kein Mensch was damit. Deswegen ist ja auch sowas wie Flüge.de, also die Ski werden ja als Werbefläche mehr benutzt.
Aber witzig, weil von den Deutschen springt den, glaube ich, keiner mehr. Bei euch, glaube ich.
Bei uns springen 3 Leute Flüge.de.
Weil ich finde, ja, aber bei den Spezialspringern nicht, weil das dachte ich mir neulich ganz lustig, so, weil man sieht man irgendwie mehr Norweger und Russen mit deutscher Werbung auf dem Ski, wo man sich quasi denkt, okay, war das Sinn der Übung?
Ich glaube, die springen das nicht wegen der Werbung. Also es kommt halt darauf an, mit was man klarkommt. Und ja, die sind ein bisschen anders von der Charakteristik. Aber ja, ich glaube, da gibt es jetzt keinen Grund, wieso jetzt in Deutschland da jetzt weniger springen, glaube ich mal.
Ja, also bei uns springen es 2 in der Mannschaft. Ich bin auch schon Flüge.de gesprungen, 2 oder 3 Jahre. Und habe dann wieder zu Fischer gewechselt und ja, ich glaube, das ist einfach für jeden auch individuell, mit was er besser klarkommt oder ja, welcher Ski einem besser gefällt und taugt.
Okay, dann ich habe noch ein letztes Skisprung in Anführungszeichen Nerd-Thema, dann können wir auch wieder zu größeren Sachen kommen. Aber weil das jetzt auch wieder ein zweites Tagil und dann auch viel Warterei zwischendrin wegen dem Wind und so. Und Finzi, du schon mal gesagt hast, dass das mit der Skiflug-WM vielleicht auch ein Problem ist in Planica, weil es so kalt ist. Was ist generell das Problem bei Skispringen in großer Kälte? Also jetzt am Wochenende waren es, glaube ich, um die minus 12 Grad.
Also ich glaube, jetzt generell ist da kein Problem. Also dass jetzt vielleicht, dass vielleicht die Zähne und Hände einschlafen oder wenn es kalt ist und dass die Anzüge dann ein bisschen härter sind. Aber sonst ist eigentlich Kälte absolut kein Problem. Aber ich glaube, das Skifliegen in Planica ist halt so, dass es, ich glaube, es weiß niemand so richtig, wie es jetzt dann sein wird, weil im Dezember sind, glaube ich, in Planica noch nicht viele von der Schanze, glaube ich, noch gar nicht geflogen oder das letzte Mal vor 50 Jahren so ungefähr. Da war es ja noch ein bisschen was anderes. Ja, weil das Skifliegen lebt ja schon ein bisschen von den Frühlingstemperaturen. Da werden ja ganz oft ganz weite Flüge geschafft, weil eben durch das, dass es dann warm wird im Frühling, steigt die Thermik auf, also entsteht leichter Aufwind und auch mal ein bisschen mehr Aufwind und durch das sind da eben die weiten Flüge möglich. Und wenn es jetzt dann sehr schattig wird und kalt im Dezember und dunkel, da weiß ich nicht, wie viel Thermik, da wird dann keine Thermik mehr da sein und klar kann trotzdem Aufwind sein, aber ich denke mal, wenn es da ein richtiges Rückenwindspringen geben würde in Planica, wird es nicht so schön anzuschauen sein, wie es normal im Frühling ist.
In welchem Temperaturkreis, so jetzt so um 3-4 Grad hin und her, springt ihr am liebsten? Also eigentlich lieber richtig egal. Winter und kalt oder lieber Frühling?
Ja, lieber so schon so minus 5 Grad oder so.
Okay.
Also zu heiß ist nicht gut im Sommer, da in den Anzügen wird es dann ziemlich heiß. Aber sonst, also bei einem Wettkampf ist es eigentlich relativ egal, weil da sitzt man davor im Aufwärmraum, da wird es nicht so kalt. Zum Trainieren ist es bei minus 20 Grad ist nicht so angenehm, da schlafen mal oder kriegt man kalte Finger, aber sonst, glaube, da ist angenehmer, wenn ein bisschen der Wind ist entscheidender. So bei Aufwind macht es auf jeden Fall mehr Spaß wie bei Rückenwind und bei der Temperatur. Ob es dann jetzt 10 Grad plus oder 10 Grad minus hat, ist, glaube ich, egal, solange Aufwind ist.
Aber Katha, kommen wir vielleicht nochmal zurück zu dir. Zwischenzeitlich hieß es ja, dass ihr Ende Januar erst den Weltcup-Auftakt habt. Jetzt habt ihr ihn doch schon früher. Wie hat das jetzt eure Vorbereitung beeinflusst?
Ja, durch das, dass man dieses Jahr eh sehr wenig groß planen kann, davor eigentlich gar nicht. Wir haben uns ganz normal weiter vorbereitet, haben versucht, immer im Rhythmus zu bleiben, immer jede ein, zwei Woche mal irgendwo hin können zum Springen. Und von dem her passt es jetzt ganz gut rein. Ist eigentlich ganz cool, mal so ein Fazit zu haben, wo man gerade steht, weil man dann weiß, man hat irgendwie nur 4 Wochen, was zum einen ja schade ist, zum anderen auch wieder gut, weil wenn irgendwas noch nicht ganz passt von der Form her, hat man halt einfach nur 4 Wochen, das aufzuholen, wenn es geht. Aber ja, uns freut es auf jeden Fall einfach nur, dass wir einen Wettkampf haben und dass hier ja Nordische Kombination uns mit dazugenommen hat. Ich habe es vorhin auch gesagt, das ist komisch, dass Skisprungherren uns nicht dazu nehmen kann, aber die Nordische Kombination schafft es, die Damen mit reinzunehmen und Skisprungdamen auch noch. Also ja, sind wir schon ganz froh.
Das ist das, was ich dann halt nicht verstehe, wieso man nur einen Wettkampf macht, weil das ist ja, wenn man schon da ist, die Schanze steht, dann könnte man ja auch 2 Wettkämpfe machen und für euch so lange wartet auf den Saisonstart und dann hast du ein Springen in quasi 2 Sprünge, wo es drauf ankommt und wenn da einen versaut, dann kann man das nächste Mal in 4 Wochen wieder ran und andersrum ist es auch so, wenn es dann richtig gut läuft, dann wünscht man sich ja auch, dass man im Rhythmus ein bisschen bleibt und wieder Weltcup gleich wieder hat, also
ja, es ist,
aber ich glaube, man muss dieses Jahr froh um alles sein.
Ja, eben. Also es ist dieses Jahr eh alles anders. Und wir sind einfach schon froh, dass wir wenigstens einen Wettkampf haben und jetzt nicht bis Ende Januar ohne irgendwas klarkommen müssen.
Aber wie geht man generell mit jetzt weniger Wettkämpfen um? Weil es steht dieses große Ereignis an und man, wie du gerade schon gemeint hast, Vinzenz, man braucht ja diese gewisse Routine. Macht einem das ein bisschen, macht einem das mehr Respekt vor diesem Großereignis, was noch ansteht? Oder sagt man, gut, mache ich halt mehr Trainingssprünge, auch wenn natürlich die Drucksituation eine ganz andere ist?
Ja, puh, gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mit so wenig Wettkämpfen hatten wir vor ein paar Jahren, also vor einigen Jahren erst zu tun, weil bei uns ist es ja erst nach und nach mehr worden. Klar, wenn immer so eine Lücke zwischendrin ist, versucht man schon im Rhythmus zu bleiben. Wir trainieren dann halt ja zu den sonstigen Wettkampfzeiten. Ich bin ganz froh, dass ich mit der Jule jemanden im Team habe, die auch die letzten Jahre mit vorne mitgesprungen ist, dass wir uns so ein bisschen aneinander messen können. Wenn wir vielleicht in Österreich trainieren können oder die auch mal dann in Oberstdorf zum Trainieren herkommen, hat man da vielleicht mit den ein oder anderen Springerinnen auch einen Vergleich. Und das ist natürlich dann schon wichtig, zwischendrin einfach so ja das Level zu halten oder zu verbessern und nicht dann irgendwie ja sich denken, okay, jetzt zählt's ja eh nicht mehr, die nächsten 3 Wochen kann ich ein bisschen mich ausruhen. Also das geht dann nicht. Man muss dann schon schauen, dass man irgendwie im Rhythmus bleibt und das Level hochhält.
Klar, du hast jetzt noch keinen internationalen Vergleich gehabt, aber was glaubst du, wo stehst du gerade? Wie bist du so drauf? Wie fühlst du dich so?
Ganz, ganz schwierig zu sagen. Eigentlich fühle ich mich richtig gut und ich wäre jetzt bereit für einen Weltcup. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich mit vorne mit dabei wäre, aber ja, wie gesagt, wenn man jemanden im Team hat wie die Jule auch, die sonst auch immer mit vorne dabei war, und ich ja jetzt die letzten Jahre auch immer vorne dabei war, ich glaube, ich bin schon jetzt besser als letztes Jahr, würde ich mal sagen. Ich fühle mich besser, athletischer und ich glaube, im Moment würde ich einen draufsetzen zum letzten Jahr, aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich dann damit vorne dabei bin und auf dem Podest landen würde. Das kann ich jetzt irgendwie noch gar nicht sagen, weil ich eben überhaupt keinen Vergleich zu den internationalen Konkurrentinnen habe.
Aber wie siehst du es so innerhalb der Mannschaft? War letztes Jahr, du meinst eben Juliane Seifert und du waren vorne mit dabei, aber du eigentlich schon auch wieder mit ein bisschen Vorsprung. Und dann war das Gefälle, sage ich mal, doch recht groß. Seid ihr jetzt wieder enger zusammengerückt oder läuft das weiterhin so? Sag jetzt mal, soll jetzt nicht gemein klingen, aber dass ihr beide vorne wegspringt und die anderen machen ein bisschen weiter hinten ihr Ding? Oder wie ist der Stand der Dinge in der Mannschaft so?
Nee, also wir haben jetzt eine mit der Agnes Reisch, die auch bei der Deutschen mit vorne dabei war, bei der Sichtung auch ziemlich nah an uns dran war. Also ich denke, dass da die Lücke ein bisschen ja kleiner geworden ist, dass die Agnes da schon aufholen kann. Ich weiß nicht, ob sie es dann halt auch in den Winter bringt, aber ich gehe davon aus, die springt zurzeit richtig, richtig gut. Ja, dann die anderen im Team. Die Selina hat im Sommer Megasprünge gezeigt, hat teilweise den Balken unter mir reingesteckt, wo ich dachte, oh, jetzt muss ich dann mal aufpassen und da kommt eine Junge nach. Die springt auch richtig gut. Ich tue mir ein bisschen schwer zum sagen, die sind auf jeden Fall international vorne dabei, weil ja, die einfach noch nicht so routiniert im Weltcup sind. Für viele ist einfach erst die zweite Weltcup-Saison und ist noch ein bisschen schwierig zu sagen, ob die das dann gleich ihre Form vom Sommer in den Winter bringen. Aber sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit und ja, ich würde schon sagen, dass da ein paar unter die besten 20, 15 auf jeden Fall mit reinspringen können.
Dieses Jahr dürft ihr bei der WM das erste Mal von der Großschanze springen. Wie sehr freust du dich da schon drauf?
Ja, ich freue mich riesig drauf. Wir haben ja dafür gekämpft. Ich habe oft mal meinen Mund ziemlich weit aufgerissen, würde ich mal sagen. Was vielleicht nicht immer ganz gut war, aber im Endeffekt ja, haben wir es einfach geschafft, jetzt den Wettkampf zu bekommen. Ich freue mich riesig, weil ich einfach lieber auf der Großschanze springe, gerade hier in Oberstdorf. Gefällt mir die Große besser als die Kleine. Aber ja, jetzt ist es schon so ein kleiner Schritt zur Gleichberechtigung, dass wir einfach genauso viele Wettkämpfe haben wie die Männer auch mal.
Aber wenn du jetzt schon sagst, dass es vielleicht nicht immer so gut war, dass du deinen Mund aufgemacht hast, das finde ich zum Beispiel irgendwie gar nicht, weil du bist halt jetzt irgendwie so Teil von der Generation, die es einfach schafft, was im Damen-Skisprung zu bewegen. Und ich meine, ihr habt die letzten Jahre so hart dafür gekämpft, dass ihr einfach genauso gleichberechtigt werdet wie die Männer.
Und klar, es fehlt noch einiges, wie zum Beispiel die Vierschanzentournee oder dass ihr auch schiefliegen dürft. Aber ich finde es eigentlich eher cool, dass du dich da traust, was zu sagen.
Ja, danke. Ich musste das aber erst mal lernen. Ja, ich glaube, ich bin halt jetzt im Team und auch international einfach in der Lage, durch meine Erfolge die letzten Jahre da einfach mich auch vorne hinzustellen und was zu sagen. Ja, ich habe das jetzt über die Jahre auch erst gelernt. Sonst hatte ich halt immer mit der Carina jemand im Team, die sich vorne hingestellt hat und gekämpft hat und die jetzt leider halt verletzt war oder immer noch ist zum Teil und halt sich jetzt ja international einfach nicht auch mehr vorne hinstellen kann und auch im Team nicht mehr. Und ich habe das jetzt versucht, so ein bisschen zu übernehmen und da ein bisschen Gas zu geben.
Und du sagst ja auch so, wenn man uns ein, zwei Luken mehr gibt, dann springen wir auf jeden Fall gleich weit wie die Herren. Ist ja auch so, wenn man sich so anschaut. Und einer, der auch ein großer Kämpfer für Gleichberechtigung im Skisprung ist, ist der Sportdirektor vom norwegischen Skiverband, Klas Brede Braten. Und der sagt, die Damen heute springen besser als die Herren in den 90ern. Und jetzt wart ihr das erste Mal bei einer WM 2009, also hier im Sinne von Damen, klingt ein bisschen doof. Du bist seit 2011 jetzt im Weltcup, also zum Thema Routine, du bist jetzt 24, bist seit du 15 bist im Weltcup schon, also hast einiges miterlebt. Wie konnte das dann überhaupt so schnell gehen? Also ist ja sehr beeindruckend.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch ein bisschen so das Glück, gerade da reinzukommen, wo alles so zum ersten Mal war. Ich hatte das Glück, dass ein paar Mädels vor mir darum gekämpft haben, dass es einen Weltcup gibt, dass es olympisch wird. Da war ich einfach noch zu jung und war dann noch nicht dabei, um da mitzukämpfen. Aber ich bin froh, dass ich halt genau da reingerutscht bin. Ich habe den ersten Weltcup mitgemacht. Erstes Mal Olympia war ich dabei. Ja, so einiges halt irgendwie zum ersten Mal mitgemacht. Und bin damals mit 15 ins Team gekommen als kleines Küken. Und bin jetzt so Team-Mami, weiß auch nicht. Also es hat sich über die Jahre mega entwickelt. Ich bin echt froh, dass das Damen-Skispringen so weit gekommen ist, dass wir jetzt sagen können, wir haben bei einer WM genauso viele Wettkämpfe wie die Herren. Auch wenn uns noch der ein oder andere Wettkampf fehlt. Aber ich glaube, wir haben doch die letzten paar Jahre schon einiges geschafft.
Auf jeden Fall. Und ihr müsst euch aber immer noch, und da ist Norwegen vielleicht, weil ich gerade angesprochen habe, ein ganz guter Vergleich, weil die da ja ganz anders für kämpfen, die jetzt auch seit letztem oder seit diesem Jahr, glaube ich, die gleichen Gehälter zahlen auch. Zum anderen gleiche Preisgeld, aber sowas wieder Raw Tour. Und da steht auch die Landesregierung dahinter. Das ist ja in Deutschland irgendwo nicht der Fall und ihr müsst euch ja immer noch vielerlei anhören, warum ihr nicht quasi dasselbe bekommt wie die Herren. Was ist so das Letzte, was du dir anhören musstest, wo du dachtest, ach du Scheiße, das kann nicht sein?
Ja, ganz oft kommt halt einfach die Aussage, dass wir von der Großschanze, dass das Feld einfach zu weit auseinandergerissen ist. Fand ich von der Maren Lundby jetzt ganz cool, die getwittert hat bei den letzten Wettkämpfen von den Herren. Da waren die Abstände auch deutlich größer als sonst und da ist der kürzeste vielleicht auch mal 80 Meter gesprungen und der weiteste 140, was bei uns im Weltcup die letzten Jahre schon auch der Fall war, aber bei den Männern eben auch und man hat das jetzt die letzten Wettkämpfe auch gesehen, auch wenn es das eine oder andere Mal windbedingt war, das andere Mal nicht windbedingt war, sondern die einfach sich die ersten paar schwer getan haben mit zu wenig Anfahrt und die hat dann getwittert, dass man sieht, dass es bei den Männern genauso ist, ob die Schanze für die Männer zu groß ist, weil das bei uns oft Thema ist, dass gesagt wird, ja, die Schanzengröße ist einfach zu groß für uns Damen, aber ja, ist einfach nicht der Fall. Klar sind die Abstände vielleicht noch ein bisschen größer als bei den Herren, aber ja, man sieht von Jahr zu Jahr, dass die Abstände gerade vorne drin so eng werden und das dann einfach nervig und ein leidiges Thema ist, sich da immer rechtfertigen zu müssen.
Was sagst du, Finzi, als der doch auch Skisprung-Experte zu diesen ganzen Gründen, die immer wieder kommen, warum die Damen...
Ja, also ich finde immer, dass wenn man es... Ich finde es extrem, wie es sich so in den letzten 5 Jahren schon entwickelt hat. Wenn man sieht, wie... Oder die letzten Jahre, ich glaube, das hast du ja auch gemerkt, letztes Jahr auch speziell, wie auf einen... Also für mich war es so, auf einen Schlag waren 15 Leute da, wo aufs Podest springen können. Und davor war es so... gefühlt immer bloß
eine oder zwei, ja.
Ja. Und das hat sich so in den letzten 5 Jahren, jedes Jahr ist irgendwie nochmal eine dazukommen, wo richtig gut springen kann. Und letztes Jahr irgendwie das komplette österreichische Team, so von da außen, ja, ja, für mich. Und ich find's krass, wie schnell sich das entwickelt, auch immer nur klar, dass es nach 2009 und 2011, dass sich's da schnell entwickelt. Da war die Ausgangslage ja noch ganz anders, aber es entwickelt sich ja immer nur viel, also schnell, dass das Leistungsniveau dichter wird. Und ja, ich glaube auch, was die Schanzengröße angeht, ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht, ob man jetzt da von der Normalschanze oder Großschanze springt. Die Abstände sind ja nur im Verhältnis größer. Also klar, das ist auch, es ist ja so sensibel alles mittlerweile mit dem Wind und mit der Luke. Dann ist durch die ganzen Verletzungen im Skisprung die letzten Jahre, muss man da natürlich nur vorsichtig sein. Und wenn dann die Luke so passiv gewählt wird oder dass so wenig Anlaufgeschwindigkeit da ist, dann wird es natürlich für die Besten, die kommen dann immer noch über den K-Punkt, sage ich mal, aber dann wird es halt für alle extrem schwer.
Aber das ist ja geschlechterunabhängig.
Ja, das meine ich, also das ist jetzt gar nicht. Ja. Und das ist halt durch das, dass bei euch ja dann ein Jahr war, wo ganz viele sich verletzt haben, ist das ja wieder aufkommen und das macht halt, für den Zuschauer wird es halt dann schwierig, das zu verstehen, weil man jetzt halt immer noch passiver die Luke wählt und euch gar nicht mehr weit springen lässt. Also ich glaube nicht, also ich sehe da nicht bei euch die Schuld. Das sagst du ja auch mal, dass ja, es mit an der Luke liegt.
Ja, genau, die Verletzungen oft nicht im hohen, weiten Bereich passiert, sondern einfach ganz normal um den K-Punkt rum. Also da waren, glaube ich, wenig Verletzungen, die halt über den Hillsize gesprungen sind, sondern einfach ganz normal K-Punkt und vielleicht auch Material geschuldet, vielleicht auch oder unserem Körper geschuldet, dass dann halt vielleicht bei den Damen die ein oder andere Verletzung mehr war. Aber man hat es ja auch bei den Herren gesehen, dass schon viele die letzten Jahre ausgefallen sind durch einen Kreuzbandriss, wo halt schneller mal einer nachkommt, der vielleicht die Lücke schließt, was bei uns halt nur ein bisschen problematischer ist.
Ja, aber finden wir, also die Bänderverletzung bei den Herren, das ist einer nach dem anderen, jedes Jahr einer irgendwie. Und deshalb kam jetzt die Änderung mit den Keilen ja auch, oder?
Ja, genau. Also drum hat man die symmetrisch gemacht, hat die in der Dicke beschränkt. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall gut. Also die Stabilität in der Luft bleibt auf jeden Fall, was zum einen gut ist.
Weil das ganz kurz zusammengefasst, die Keile allgemein bringen mehr Stabilität in der Luft.
Genau, die bringen mehr Stabilität in der Luft. Für die Landung ist halt nicht ganz so optimal, weil der Unterschenkel halt nach vorne gedrückt wird. Wobei ich sage, wenn das symmetrisch ist, funktioniert es auch gut. Wenn das dann nicht symmetrisch wird, dann glaube ich, dass halt viele Verletzungen einfach passieren, weil das Knie dann nach innen gedrückt wird und dann nicht mehr in der Achse ist.
Aber wie groß ist der Leistungsunterschied jetzt bei euch wirklich? Also so zwischen den Top 5 und die halt, keine Ahnung, außerhalb der Top 15 sind? Weil oft heißt es ja, dass einfach der Leistungsunterschied bei euch zu groß ist und auch die technische Entwicklung.
Ja gut, also wir entwickeln uns technisch auch immer weiter. Wir haben in Deutschland coole Auswertungen, in denen man sieht, wir sind immer so 1 oder 2 Jahre zu den Männern versetzt. Also bei uns kommen die Entwicklungen 1 oder 2 Jahre später, was die Absprungintensität angeht, die Geschwindigkeit angeht, verläuft es halt so 1, 2 Jahre später, aber im Großen und Ganzen ist es gleich wie bei den Herren einfach. Mittlerweile im Feld würde ich sagen, es sind halt 20, 25 Mädels, die dann schon auf einem ähnlichen Niveau springen. Klar sind immer ein paar dabei, die vorne wegspringen, aber das gibt's bei den Herren auch. Da gibt's auch immer 1, 2 Favoriten oder 3, 4 Favoriten, die da doch immer nochmal einen drauflegen können. Beim Eisai hat man gesehen, wenn der einen Top-Sprung erwischt, dann ist er auch schnell mal 10 Punkte vorne. Und das gibt's halt bei den Herren und bei uns Damen genauso.
Aber ich finde auch immer, dass es so schwierig ist, das zu beurteilen, weil es ja klar, wenn man jetzt bei den Herren schaut, wie viele es da gibt, die es machen, und das und bei den Damen, wie viele es gesamt gibt, dass dann das ist dann einfach nur logisch, dass es da nicht ganz so viele gute gibt. Und das liegt halt einfach daran, dass es halt noch nicht so lange die Sportart gibt. Also ist ja klar, wenn es jetzt in 10 Jahren oder so kann das, schaut das wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus. Also ich glaube, dass wenn man sieht, wie es sich bis jetzt entwickelt hat, dann weiß man auch, dass sich das in Zukunft auch weiterentwickeln wird. Und das ist, also wenn man sieht, 2011 der erste Weltcup oder
ja, nee. Doch.
Und ja, und jetzt 9 Jahre später ist ja, wenn man das vergleicht, dann ist ja schon krass, wie die Leistungsdichte gestiegen ist. Und wenn es im Skisprung halt bei den Herren, weiß nicht, seit wann die Weltcup haben, seit Anfang 90er Jahre wahrscheinlich. Und da war es am Anfang auch noch anders. Also das braucht einfach Zeit. Das kann ja nicht aus dem Nix kommen, oder?
Ja, klar. Und ich glaube, wir haben halt im Moment noch mehr kleine Nationen dabei, was ja auch wieder gut ist. Bei den Männern sind es, glaube ich, weniger. Ja, kleine Nationen, da kommen schon mal 1, 2, 3 daher, die dann auch irgendwo vorne mitspringen können. Aber da gibt's bei uns, glaube ich, einfach noch mehr kleinere Nationen, die da gerade versuchen, irgendwie Fuß zu fassen. Und das sind dann halt auch diejenigen, die sich schwer tun, bei wenig Anlauf da irgendwie klarzukommen. Ist zum einen aber auch verständlich, gibt's bei den Herren auch, das sieht man halt, die haben dann keine Werbung auf dem Anzug, die haben keine Sponsoren, haben zu tun, dass sie Geld zusammenkriegen, um überhaupt zu den Weltcup zu fahren. Und schlussendlich sieht man das halt auch beim Springen dann, dass die halt auch vom Material her noch hinterher hinken und da dann auch manchmal gar nicht die Chance haben, wirklich vorne dabei zu sein.
Die Top-Nationen bei euch sind ja dementsprechend wohl auf jeden Fall die Norwegerinnen, die Österreicherinnen und ihr, wenn man das mal so...
Die Sloweninnen und Japan war jetzt gut die letzten, ja doch, die sind eigentlich schon immer auch dabei, also gerade mit der Sarah Takanashi und der Yuki Ito sind schon 2 dabei, die jetzt auch über Jahre da die Fahne hochhalten.
Ja, wie war das? Sie hat ihren 100. Podestplatz im Frühling noch gemacht.
Ja.
Auch krass, weil die ist ja auch noch nicht so alt. Ihr habt ja alles.
Nee,
so
die ist Jahrgang, mein oder? Jahrgang, ja.
Wie viel? 53? Die hat auch schon über 50 Weltcup-Siege, oder?
Ja, ich...
57, glaube ich, waren es. Oder 56 oder so.
Ich glaube, ja, also... die hat halt über Jahre das Feld dominiert. Da war das natürlich schon noch so, dass eine speziell halt vorne weggesprungen ist, wo sich auch alle gedacht haben, oh, okay, wie sollen wir da jemals hinkommen? Aber ja, über die Jahre hin ist der Abstand immer kleiner worden und jetzt sind wir halt da voll mit dabei.
Aber bist du auf eine Nation neidisch, weil die noch coolere Möglichkeiten haben, was weiß ich nicht? Förderung, Training,
ja,
Equipment, was auch immer angeht.
Neidisch so ein bisschen auf die Norwegerinnen und die Österreicherinnen, die einfach mit den Herren mittrainieren können, die Chance haben, halt direkt da dabei zu sein, wo auch vieles entschieden wird vom Material her. Ja, auch von der Athletik her, die bekommen das halt alles sofort mit, wo bei uns eben ein bisschen ja, Zeit vergeht, bis wir mal das alles abkriegen. Und ich glaube schon, also gerade die Marin Lundby und letztes Jahr die Chiara Hölzl, man merkt einfach, dass es die Athleten sind, die dann auch vorne dabei sind, weil die eben das sofort von den Herren mitkriegen und da glaube schon auf jeden Fall davon profitieren.
Ich habe noch eine Sache dazu, und zwar, weil wir schon in der ersten Folge darüber gesprochen haben mit Sibi Holzmann, was man als Athlet oder als Athletin generell für eine Stimme hat und ob die, inwiefern die überhaupt Gewicht hat. Und jetzt haben wir anfangs, haben wir schon wieder, du bist quasi eine Kämpferin für Gleichberechtigung im Skisprung und man liest das viel und du sagst es immer wieder öffentlich. Aber wie sieht denn dieser Kampf in Anführungszeichen denn intern dann aus? Also wie trittst du intern daran oder was kannst du machen, um intern vielleicht mal zu sagen, hey, können wir nicht mal mit den Jungs mit da hin, wenn die da Material testen oder was auch immer?
Ja, also ich versuche das halt dann bei uns über die Trainer und über die Sportführung dann irgendwie anzubringen. Mein erster Ansprechpartner ist natürlich der Andi, der halt im direkten Austausch mit den Männern auch ja dasteht und ja die Infos von den Herren dann schon auch bekommt. Aber ich versuche halt da schon ein bisschen nachzufragen. Ich war auch den einen Sommer hat da Peter Rowein mich mittrainiert. Ich war da schon bei den Jungs mal dabei, nicht in jedem Training, aber in ein paar Trainings, wo ich sehr davon profitiert habe. Ja, es funktioniert nicht bei jedem Trainern. Manche Trainer...
Was sagen die dann?
Ja, die sagen, hey, nee, tut uns leid, wir trainieren lieber ohne Mädchen. Bei manchen Trainern, ich weiß jetzt halt schon ein paar, da brauche ich gar nicht hinkommen und fragen, weil ich genau weiß, die sagen nein. Es gibt aber ein paar Trainer, die überhaupt kein Problem haben, uns damit reinzunehmen. Auch wenn mal bei uns eine Trainerin oder ein Trainer ausfällt, dann weiß ich genau, wo ich hingehen muss, wo ich anfragen kann und wo ich unterkomme. Nicht nur bei den Skispringern, auch bei den Kombinierern gibt es schon so ein paar, die bei denen ich einfach weiß, da würde ich komplett mit trainieren können.
Aber ist das auch das Problem, diese festgefahrenen Meinungen, dass ihr zum Beispiel noch keine Vier-Schanzentournee bekommt, weil es sprechen ja eigentlich keine Gründe mehr dagegen?
Ja, da ist die FIS halt noch so ein bisschen unser kleines Problem. Also die vier Orte sind dafür, also die Skiclubs sind dafür, die stehen auf unserer Seite, die Sponsoren sind komplett auf unserer Seite, würden das sehr, sehr gern mit uns machen. Ja, im Moment ist für die FIS das Zeitmanagement ein Problem, wobei ich das auch nicht verstehe, weil in Norwegen mit einer Raw Air, wie wir vorhin schon gesagt haben, die bekommen das komplett hin, sogar mit dem Preisgeld. Wobei ich sage, ich würde auch ein paar Kompromisse eingehen. Wir ganzen Damen, wir hatten schon Gespräche bei uns mit dem Horst Hüttl, die Österreicherin mit dem Stecher Mario, damit wir einfach schauen, welche Kompromisse würden wir eingehen, was oder wie könnte man es machen, dass wir einfach im Rahmen von den Herren auch eine Vier-Schanzentournee haben. Und ich glaube, wir würden zum einen, dass wir halt weiter außerhalb wohnen oder wir Deutschen vielleicht jetzt nicht, aber die anderen Nationen, dass die halt vielleicht sogar bis nach Kempten, also eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde weg von der Schanze wohnen würden. Wir haben auch gesagt, wir würden den einen oder anderen Trainingsdurchgang weglassen, dass wir einfach direkt mit dem Wettkampf anfangen können oder der Quali, dass der ein oder andere Trainingssprung wegfällt. Wir würden auch ganz in der Früh springen, was ja vielleicht bei uns nicht immer ganz so normal ist. Aber das ist, ja, sieht die FIS gerade noch als Problem, dass man da keinen Zeitpunkt findet für uns.
Sind das Kompromisse, bei denen ihr sagt, okay, das würden wir quasi auf uns nehmen?
Ja, also wir haben schon gesagt, wir würden den einen oder anderen Trainingsdurchgang weglassen. In Japan ist es auch so, dass wir eine halbe bis dreiviertel Stunde an die Schanze fahren. Also das ist kein Problem für uns, das sind wir gewohnt. Von den Kabinen her, den Umkleidemöglichkeiten haben wir auch gesagt, wir brauchen nicht viel, notfalls stelle ich mich auch oder muss mal gucken, ob man dann irgendwie ein Zelt hinstellt
und so.
Also. Ja, das ist halt alles irgendwie eine Ausrede, was ich nicht verstehe. Wir haben hier in Oberstdorf jetzt durch den Umbau so viel Platz, dass man auch notfalls mit einer kleinen anderen Nation in eine Umkleide gehen würde. Das ist in Japan auch manchmal der Fall und den Kompromiss würden wir komplett eingehen. Also ja, wir lassen denen keine Chance eigentlich irgendwie jetzt mehr Ausreden zu finden.
Ja, vor allem jetzt also bei dem Wohnen wüsste ich jetzt nicht, kenne ich mir zu wenig aus, wie man das organisiert. Aber sonst vom Zeitmanagement her, also im Zweifelsfall kann man doch einfach nur für das Vier-Schanzentournee-Publikum das Spektakel erweitern. Wenn man, weiß ich nicht, beispielsweise so timet, dass wenn die Herren Quali haben, ist bei euch Wettkampftag und so weiter. Und genau. Im Endeffekt hast du noch mehr Tage Spektakel. Was spricht da dagegen?
Das haben wir auch gesagt, wenigstens, dass wir halt ein paar Zuschauer da haben an dem Quali-Tag. Viele Zuschauer kommen zum Quali-Tag und dann lassen ein paar einen Durchgang aus, ein Training aus von den Herren. Manche starten direkt mit der Quali und ich denke, viele freuen sich einfach auch oder haben sich die letzten Jahre schon auf die Sportler gefreut, wo dann der eine oder andere nicht kam. Und für die ist ja eigentlich nur cooler, wenn dann halt gleich danach oder davor noch ein paar Mädels kommen, dass die einfach ein paar mehr Sprünge sehen, mehr Leute sehen, für die Kiddies, dass die mehr Autogramme sammeln können, alles. Also es wäre ja eigentlich für die Zuschauer nur besser.
Ja, und jetzt muss man zum Thema Zuschauer muss man effektiv sagen, jetzt waren wir alle vier, wie wir hier sitzen, schon auf mindestens einem Turnier springen. Und es geht schon auch immer ganz schön, jetzt als Zuschauer sich ganz schön viel Zeit rum über den Tag, an dem da einfach niemand springt.
Ja, also da wartet man halt oft einfach ewig, bis mal wieder jemand kommt. Und dann sieht man vielleicht den einen oder anderen nur einmal und dann gar nicht mehr, was halt, finde ich, auch schade ist. Und ja, das könnte man damit, glaube ich, halt einfach gut vermeiden, aber.
Ich glaube, dass halt mit dem Zeitmanagement in Oberstdorf und in Behofen ist das, glaube ich, gar kein Problem, aber halt da, wo es in Innsbruck und in Garmisch gibt es ja kein Flutlicht, also da suchen sie, glaube ich, auch die Ausrede, was ich so gehört habe. Und ja, ich glaube, was auch noch ein Thema ist, irgendwie, dass die Bandenwerbung dann gewechselt werden müsste, weil ja verschiedene Sponsoren sind, aber ich denke mir einfach, man kann ja den Sponsoren einfach anbieten, dass sie nochmal einen extra Springen haben. Also es ist ja eigentlich kein Nachteil, auch für die Zuschauer. Die haben ja einfach nochmal einen Sprung mehr, den sie anschauen können. Die meisten Zuschauer jetzt, wenn man es in Oberstdorf bei der Vierschanzenzone anschaut, die kriegen eh nicht mit, wer da runterspringt. Die würden das nicht sehen, dass da jetzt Damen springen.
Ja, ja gut, ich glaube auch nicht. Gerade wenn man im Stadion steht, sieht man den Springer ja so klein. Wenn wir dann gleich weit springen, wäre das für uns natürlich nur noch besser, wenn die sehen, oh wow, die Damen können das doch auch. Und ja, vor so einem Publikum zu springen, ja, ist halt so ein Wunsch, weil wir haben wenig Zuschauer immer, bei der WM dann schon mal mehr, aber ja, uns würde schon so ein Quali-Tag von den Herren reichen, also es wäre schon halt ganz cool.
Aber so ein
auf jeden Fall.
Ja, also ein weiterer Punkt, den ich auch noch gelesen habe, war irgendwie so das Thema Wetterbedingungen. Also was ist, wenn es um Absagen oder Verschiebungen geht? Dann hieß es, dass halt im Zweifelsfall immer das Herrenspringen im Vordergrund steht, weil da halt einfach so viel TV-Gelder dahinter stehen.
Ja gut, das wissen wir auch, dass im Zweifelsfall die Männer da über uns stehen, aber ich glaube, das wäre jetzt auch weniger Problem, wenn man das eben so ein bisschen zeitversetzt macht. Ich glaube, man bekommt das an einem Tag auch hin, auch wenn da ein paar kleine Pausen zwischendrin sind. So ein Tag ist dann doch lang und ich glaube schon, dass man das hinbekommen könnte. Klar, wenn es jetzt aber so ein mega doofer Tag ist, wo es nur windet, dann bringt es nichts, aber dann ist es ja bei den Herren genauso wie bei uns. Also wird man dann wahrscheinlich beides absagen, aber so hätte man halt wenigstens die Chance und so ein bisschen Hoffnung, damit, dass wir auch einen Wettkampf hätten.
Ja, und auch die Chance auf mehr TV-Zeit, was wir vom Biathlon hatten, die haben das ja sehr geschickt gemacht. So, darum kommt es mir auch so vor, dass nur Biathlon läuft, weil das Fernsehen so ziemlich gleichermaßen Damen und Herren zeigt. Das ist ein Verband, die regeln selber die Sponsoren und die TV-Vergaben und so weiter. Und darum haben die diese ganzen Probleme quasi nicht. Aber dieses Fass hatten wir bei den Langläufern auch schon. Dann müsste man halt wahrscheinlich anfangen, für jede Sportart irgendwie einen eigenen Verband aufzumachen, der diese Vermarktung und die Veranstaltung und so übernimmt. Das ist wahrscheinlich unrealistisch, aber es wäre auf jeden Fall möglich im Sinne von so Tournaments wie halt Road Tour für Schanztournee, oder?
Ja, also bei allen Wettkämpfen glaube ich auch, dass es nicht möglich ist, aber bei so, ja, eben zwei so Touren im Jahr.
Oder eine Skiflug-WM.
Ja, würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Ja, müsste das ja eigentlich schon machbar sein, da verstehe ich das Problem jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauert, so eine Werbung an der Bande umzuhängen. Keine Ahnung, aber...
Ja, das passiert ja vor allem, glaube ich, auch mittlerweile digital, oder? Das ist ja wie im Fußballstadion.
Ja, in Oberstdorf funktioniert es, glaube ich, digital.
Das funktioniert bei uns ja, weil wir oft mit Langlauf-Weltcup haben, da funktioniert das auch, dem einfach wenn wir eine halbe Stunde nach Langlauf dann unser Rennen haben, dann wird einfach ein Brett drüber klappt oder das wird einfach, das sind quasi beide Werbungen schon drauf und man kann das eine einfach abreißen, dann ist unten drin unsere Werbung. Also
wäre eigentlich schnell gemacht.
Aber ja, ich glaube, da sind wir uns einig, dass es eigentlich gibt es keine so großen Ausreden, aber ich weiß nicht, was sie da suchen. Ich glaube, das wird trotzdem schwierig, dass das was wird, so schnell irgendwie. Eigentlich müsste es möglich sein, das wir jetzt ja gerade schon wieder gesagt haben, das ist eigentlich, es gibt einfach keinen Grund, der dagegen spricht. Und in anderen Sportarten ist es auch möglich, aber ja, irgendwie kommt da ja gar nichts von der FIS.
Ja, ich glaube, das Schlimme ist irgendwie, dass sie immer irgendwelche Ausreden finden.
Ja, und das dauert dann halt, finde ich, immer so lang. die finden eine Ausrede, wir suchen die Lösung ziemlich schnell und bis das dann bearbeitet wird, brauchen die halt ewig, um die nächste Ausrede sozusagen zu finden. Und
naja, weil sie müssen ja ein Herrenkalender halt mit einem Highlight nach dem anderen planen gleichzeitig.
Ja, die Herren bekommen immer noch mehr. Nee, es ist ja auch okay, dass die viele Highlights haben, aber irgendwie, ja, ist es dann für uns unverständlich, warum man dann bei uns nicht eins noch mit dazu nehmen könnte. Bei den Herren verschiebt man so viel, so schnell. Ich finde es auch krass, dass sie jetzt eben die Skiflug-Weltmeisterschaft relativ schnell planen konnten, das da verschoben haben. Und ich verstehe nicht, wieso man bei uns nicht über jetzt ein paar Jahre da was planen kann, was einfach funktioniert.
Jetzt bist du schon 9 Jahre im Weltcup. Also seit Anfang an quasi und bis erst 24. Ziehst du so lange durch, bis es für Frauen die gleichen Möglichkeiten gibt?
Nee, ich glaube, das würde ich nicht schaffen. Ich versuche natürlich schon noch ein paar Jahre da durchzuhalten und mit dabei zu sein. Ich möchte natürlich schon ein paar Dinge noch erleben, gerade für Schanzentournee, Skifliegen. Gerade Skifliegen ist ein Traum von mir. Ich würde es unheimlich gern mal machen. Ich versuche natürlich schon, so lange durchzuhalten, bis das mal kommt. Werde mich da die nächsten Jahre schon einsetzen, dass es bald mal kommt, weil ich bin jetzt 9 Jahre dabei. Nochmal 9 mache ich es, glaube ich, nicht.
Okay. Ansonsten, wir waren schon bei der starken Konkurrenz, vor allem aus Norwegen, Österreich, Japan und so weiter. Hast du da was mitbekommen, jetzt über den Sommer und Herbst, also die sehr lange Pause, wie es bei denen so aussieht?
Wenig. Also bei den Österreicherinnen schon. Ich habe jetzt, ja gut, die Eva in Seefeld gesehen, habe das leider auch mitbekommen mit ihrem Sturz.
Darauf wollten wir auch noch kurz kommen. Die ist schwer gestürzt. Und
genau, wir haben das mitbekommen. Unsere Physio ist auch gleich hin. Wir haben mitbekommen, dass die eben dann mit dem Hubschrauber geholt wurde. Haben dann Gott sei Dank von der Dani Raschko-Stolz dann die Info bekommen, dass es ihr soweit nach ihrer OP gut geht, dass sie eben einen Milzriss hatte und das gleich operiert wurde. Ist für uns natürlich schon ein Schock, wenn man das dann alles immer so mitkriegt. Ja, ich hoffe, ihr geht's soweit gut und ich denke nicht, dass sie jetzt in der Ramsau dabei ist, aber sie hat ja dann Gott sei Dank die Zeit, bis zum nächsten Weltcup. Ich hoffe, dass sie da dann wieder dabei sein wird.
Das wollte ich dich nämlich fragen, aus purem medizinischem Unwissen, ob wir dieses Jahr noch sehen, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie so Milzgeschichten oder so.
Kann es mir nicht vorstellen. Also dadurch, dass es ja eine OP ist, sind, glaube ich, einfach 2 Wochen nicht machbar. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen.
Okay, aber ansonsten habt ihr da mit denen...
Ja, ich habe die Dani dann springen sehen, habe mich kurz mit ihr ausgetauscht. Ja, springt wieder gut. Die Dani ist sowieso für mich ein Highlight jedes Jahr dabei und wieder vorne irgendwie mit drin. Die Chiara war jetzt nicht da, aber ich habe da schon mitbekommen, dass die auch nicht schlafen, dass die ziemlich gut drauf sind. Ich habe sie mal in Oberstoff springen sehen. Ich glaube, wir waren da nicht ganz so weit weg. Und von dem her ist es schon immer beruhigend, dass man da jetzt gerade am Anfang vom Winter die mal sieht und ja, nicht aus allen Wolken fällt, weil die dann doch irgendwie 10 Meter weiter springen. Aber ja, wie gesagt, es gibt noch ein paar andere Nationen, die da vorne mit dabei sind und die habe ich halt noch nicht gesehen.
Da, mir fällt eine Sache noch ein, weil wir jetzt ganz lange darüber gesprochen haben, wofür ihr kämpft als Skispringerinnen. Und gleichzeitig haben wir über die Konkurrenz gesprochen. Und vielleicht ihr zwar, weil Finzi, korrigiere mich, aber bei euch ist es seltener der Fall, dass ihr alle für eine gemeinsame Sache irgendwie kämpfen müsst als Athleten. Ist man dann überhaupt so wirklich krass Konkurrentin zueinander, wenn man weiß, am Ende des Tages, wir kämpfen trotzdem nach wie vor dafür, dass wir alle gemeinsam an ein Ziel kommen?
Jein, also auf der Schanze, klar ist mal Konkurrentinnen nebenher oder halt neben der Schanze, weniger, wir kämpfen für das Gleiche. Mit den Österreicherinnen bin ich die letzten Jahre auch immer mal zusammengehockt und habe mit denen geredet. Klar, auch über Skispringen, aber auch über komplett andere Dinge. Und da entwickelt man klar über die Jahre auch Freundschaften. Und dann ist das neben der Schanze halt ja keine Konkurrenz. Das machen wir dann auf der Schanze aus. Und drumherum ja, habe ich über die Jahre schon ein paar Freundschaften entwickelt.
Wie ist bei dir?
Ja, also bei uns ist jetzt, wir kämpfen jetzt vielleicht nicht für so große Sachen wie jetzt Tournee oder halt, dass wir jetzt irgendwie uns unfair behandelt fühlen, sondern bei uns geht es schon auch nebenher. Wir sind natürlich alle Konkurrenten, speziell mit den anderen Nationen, speziell Norwegen, sage ich jetzt mal. Aber wir verstehen uns so persönlich alle recht gut und ich glaube, wir kämpfen schon auch mehr ums Wohl der nordischen Kombination und tauschen uns da aus, wie es in Zukunft vielleicht ausschauen könnte und regen uns vielleicht mal über die Füße auf oder über irgendwas, was halt da gemeinsam so, was halt nervt, dass da nichts vorwärts geht bei uns mit Weltcup-Orten und ja, ich glaube, dass wir schon alle relativ gleichgesinnt. Das sind wir Deutschen, glaube ich, eher am privilegiertesten mit den Österreichern. Und deswegen, ja, so, wir haben ja auch ein gutes Verhältnis und kämpfen quasi auch fürs Gleiche, dass einfach was vorwärts geht in der Kombination, dass da auch neue Sachen kommen, neue Weltcuporte. Und da geht ja auch nicht so viel vorwärts aktuell. Deswegen gibt es ja schon auch noch ein paar Sachen, für die man kämpfen muss. Zum Beispiel wäre es bei uns halt eben auch so, Highlights fehlen halt einfach wie jetzt bei den Springern, wenn man, das habe ich ja schon mal gesagt, dass es einfach 6, 7 Highlights gibt. Es gibt quasi fast keine normalen Weltcups mehr und bei uns gibt es die WM und wenn dann dazwischen zwei so ist, dann gibt es das Triple in Seefeld, aber das ist, ja, für mich ist das jetzt kein richtiges Highlight, also da ist nichts anders, außer der Modus ein bisschen. Aber wenn es ein cooler Weltcup ist, viele Zuschauer und mit Talkzau und Seefeld, aber ja, es wird einfach sowas fehlen, wie in Oberstdorf zum Beispiel, wäre halt ein guter Ort, wo viele Zuschauer sind und wo man halt einen coolen Weltcup machen könnte, was irgendein Sponsor drüber und dann vielleicht noch einen anderen Weltcup-Station in Deutschland und dann macht man da ein kleines Highlight draus, aber ja, es ist schwierig, da kommt von dafür relativ wenig.
Weißt du eigentlich, warum die letzten Jahre Oberstdorf nie Weltcup-Standort war? Oder halt, wenn, dann immer nur Backup für Schonach, wenn da kein Schnee liegt?
Weil, also Oberstdorf hätte das, glaube ich, schon gern gemacht, aber der DSV kriegt nur 2 Weltcups für die kanadische Kombination und das ist eben Klingenthal und Schonach.
Okay, also liegt das Verband fest einfach.
Ja, der Verband und vor allem die Fernsehsender, die sagen halt, sie wollen nur 2 Weltcups in Deutschland. Okay. Finde ich auch schlecht, weil, denk mal, bei uns ist der beste Ort für eine nordische Kombination. Also, verstehe ich nicht.
Und man kann am Ende des Tages vielleicht auch die meisten Langlaufski verkaufen.
Ja, eigentlich schon, ja. Aber, naja.
Kater, bei dir.
Ja, aber
oh, Coco.
Nein,
sprich.
Nein, red du.
Das ist immer das schöne Zoom-Delay. Ich wollte sportlich eigentlich nur fragen, stellen wir uns vor, wir sprechen nochmal im April, was soll bis dahin passiert sein? Sowohl für dich persönlich als auch insgesamt.
Uff, ja, ich hoffe, ich habe im April eine Mega-Saison hinter mir mit vielleicht der ein oder anderen Medaille bei der WM in Oberstdorf. Ja, das ein oder andere Podest wäre ganz cool. Ja, ich glaube, damit wäre ich schon sehr, sehr, sehr zufrieden. Also ich hoffe, ich kann einfach ein bisschen was drauflegen zur letzten Saison. Ich weiß nicht, ob ich ganz zu der Saison davor hinkomme, aber wenn es ein bisschen besser wird als letztes Jahr, dann wäre ich da, glaube ich, schon auf jeden Fall zufrieden.
Und vielleicht Weltmeisterin von der Großschanze.
Das wäre natürlich das Mega-Highlight, gleich mal bei der Premiere. Aber ich wäre mit einer Medaille einfach zufrieden.
Das ist doch was. Coco jetzt aber.
Mal ein anderes Thema als Heim-WM Oberstdorf. Wie groß ist der Druck für euch? Aber wie sehr freut ihr euch auch?
Ja, eigentlich freue ich mich mega. Es ist zwar jetzt halt noch so ein bisschen komisch, weil man nicht weiß, ob so viele Zuschauer kommen dürfen, ob überhaupt welche kommen dürfen, weil eigentlich freut man sich da schon immer, gerade bei einem Großereignis, wenn dann halt so viele Zuschauer da sind und vor vielen Zuschauern zum Springen. Ich freue mich einfach mega, ja, das Privileg zu haben, daheim eine Weltmeisterschaft zu haben. Wirklich da, wo ich angefangen habe, wo ich aufgewachsen bin. ich glaube, das haben nicht viele Sportler und ich freue mich drum einfach auf die WM. Klar ist schon der Druck da, aber es wäre auch der Druck woanders, weil ich einfach bei der letzten WM so viel erreicht habe, so viele Medaillen mit nach Hause gebracht habe und daran misst man mich oder ich mich auch und ja, ist nicht ganz einfach, das dann irgendwie nochmal einen draufzusetzen oder auch nochmal zu erreichen, aber ich freue mich mehr, als dass ich mir selber Druck mache.
Ja, ich glaube, bei mir ist auch die Vorfreude, die überwiegt. Klar, der Druck, der kommt dann sowieso und den mache ich mir selber dann auf jeden Fall. Aber ich denke, bei mir ist auch so ein bisschen, ich finde es ein bisschen traurig, wenn man die Bilder von 2005 sieht. Das war wahrscheinlich die beste WM aller Zeiten bis jetzt. Und das wäre nicht viel anders geworden. Und wenn man jetzt halt mit Covid wird es wahrscheinlich nicht so, wie man sich's vorstellt. Klar ist dann trotzdem eine coole Heim-WM wahrscheinlich, aber wenn man weiß, was sein könnte, dann ist es natürlich schon, ja, das regt einen dann schon ziemlich auf.
Voll. Gerade nachdem eure beiden Sportarten, die ja Bock hätten, mal großes Publikum zu bekommen bei einem großen Ereignis und das ja, wenn es ansatzweise so laufen würde wie 2005, wäre das ja die Bühne überhaupt.
Ja, auf jeden Fall. Da war die Kombination 2005 war halt echt ein extremes Highlight. Ich glaube, so viele Zuschauer haben sie sonst wahrscheinlich nie gehabt. Und alle, wo da dabei waren, schwärmen immer. Und ja, ich glaube, da bringt es nichts, wenn man sich aufregt. Man muss es so nehmen, wie es kommt, aber vielleicht passiert dann nur ein Wunder und wir kriegen doch einige Zuschauer.
Angie rückt den Impfstoff raus. Ja. Wir hoffen auf jeden Fall so oder so, dass die WM stattfinden kann, dass es natürlich hoffentlich für euch und alle anderen Athleten im Rahmen des Möglichen möglichst cool wird. Und würde mich ansonsten bedanken, Kata, für die...
Ja, danke auch.
Für die Zeit. Vielleicht, wenn du Bock hast, sprechen wir uns ja irgendwann mal wieder zu einem anderen Punkt.
Gerne.
Vielleicht können wir dann schon über weitere Fortschritte sprechen, die der Damen-Skisprung-Sport erleben darf. Und ansonsten hätte ich nur noch zu sagen, wenn ihr, die ihr zuhört, natürlich auch vielen Dank an euch, noch mehr rund um uns, um dieses Thema und um Wintersport mitkriegen wollt, dann schaut doch bei der Coco vorbei auf Instagram @ski.happens.pod.
Yes.
Ansonsten, vielen lieben Dank.
Danke auch. Spaß hat's gemacht.
Ich dachte, du wolltest unsere Gäste jetzt nach der Playlist oder nach ein, zwei Lieder fragen.
Verdammt, ja. Ja, okay. Drei Lieder. Die ersten drei Lieder, die dir einfallen, die du jetzt mitnehmen würdest, wenn du nur drei Lieder mitnehmen könntest.
Deine aktuellen Playlist.
Ja.
Uff. Glück von Feschbänkler. Das ist mein Lieblingslied, schon eine Weile. Voll schwierig. Ich habe immer so viele Lieder im Kopf, kennt ihr das? Und wenn du dann welche sagen musst, fällt dir keins ein. Darf ich mein Handy?
Man kennt's.
Spick mal schnell.
In der Zwischenzeit möchte ich noch kurz, um bei diesem Thema zu bleiben, den Stadion-DJ Nishni Tagil loben. Das hat mir sehr gut gefallen. Da war sehr viel Unterschiedliches mit dabei. Bei den Springern.
Nishni, Russland allgemein, die haben immer super Musik. Vor allem, wenn Deutsche springen, kommt ganz oft Rammstein.
Oh no.
Erfolgreichste deutsche Band im Ausland.
Die haben jetzt ihren eigenen Schnaps, habe ich gesehen. Und der sieht gefährlich aus.
Ich habe hier nochmal Lieder. Kamikaze von den Toten Hosen. Und...
Eins bloß
noch. Eins noch. Watermelon Sugar. Das war so mein Mega-Sommer-Hit.
Meine auch.
Bei vielen. Da hat Coco auch einen. Hast du noch einen Song der Woche, Fancy?
Ein Song der Woche? Was habe
All
ich
I Want for Christmas.
Oh nein. Song der Woche. Was ich diese Woche viel gehört habe, ist Homecoming von Kanye West.
Nice.
Sehr, sehr gutes Lied.
Hat dir auch gepasst.
Ja, eins der besten Lieder von Kanye, meiner Meinung nach.
Ja, also aus einer Zeit, als er noch mehr Gutes kam von ihm.
Ja.
Muss ich jetzt auch noch eins sagen?
Nee.
Okay.
Reicht.
Okay, gut, dann haben wir genug Musik gesammelt. Danke, dass du mich daran noch erinnert hast. Und dann jetzt aber wirklich vielen lieben Dank und bis bald. Ciao.
Ciao.